Unsere Zeitgenossin heißt Anna Fibrock. Anna Fibrock ist Bühnen- und Kostümbildnerin. Seit einiger Zeit ist sie auch als Regisseurin unterwegs und sie hat seit 5 Jahren eine Professur für Bühnengestaltung an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Mein letztes Fibrock-Bild, das ich persönlich gesehen habe, war in der Stuttgarter Staatsoper, die Uraufführung von Erdbeben Träume, eine Kleistoper von Toshio Hosokawa und Marcel Bayer. Das war ein typisches Fibrock-Bild, aber in einem Guckkasten. Ich sage das jetzt ganz wertneutral, ein Guckkasten in Anführungsstrichen. Das letzte größere Projekt von Anna Fibrock, das ich nur vom Hörensagen kenne, beziehungsweise aus der Zeitung, war ein Projekt in der Jahrhunderthalle in Bochum bei der Ruhrtriennale mit Christoph Marthaler, ein großes Musiktheaterstück nach Charles Ives. Universe Incomplete, ein großes Musiktheaterstück. Und in der Zeitung steht, die ganze Jahrhunderthalle sei leergeräumt worden. Normalerweise wird die unterteilt, wenn da gespielt wird, auch Theater gespielt wird. Ich stelle mir also diesen Theaterraum vor, so groß wie ein Fußballfeld. Wie macht man das, Frau Fibrock?
Ja, also die Jahrhunderthalle, was man jetzt Jahrhunderthalle nennt, sind eigentlich 4 Hallen. Sind eigentlich auch 4 Hallen, wo immer sozusagen eine Oper in einer von diesen 4 Hallen spielt und dann in der Hälfte dieses abgetrennten Raums. Also wir haben erstmal alle Vorhänge rausgenommen und haben natürlich auch gedacht, wir wollen jetzt wirklich auch die Halle akustisch benutzen, weil der Charles Ives ja ein großer Verfechter war von solchen Experimenten. Also der hatte ja auch Stücke sich ausgedacht, wo verschiedene Orchester aufeinander zulaufen im Freien und so. Also er hat da echt viel Ideen gehabt und das war dem Christoph Marthaler total wichtig und dem Titus Engel, dem Dirigenten, dass man sozusagen, wenn man schon so eine große Halle hat, die dann auch wirklich vollkommen ausnutzt. Und die Musik hat eben oben gespielt, unsichtbar, die Bochumer Symphoniker. Also wir haben eigentlich das ausgekostet, sagen wir mal so. Und für das Bühnenbild, da muss man einfach ein bisschen Mut haben, dass man sagt, das benutzt man alles. Aber natürlich ist die Jahrhunderthalle selber jetzt die Bühne tatsächlich. Also wir haben sie ja sozusagen in aller Pracht auch gezeigt. Und im Grunde ist für mich das Bühnenbild jetzt gar nicht so das Allerentscheidendste. Es sind wie so verschiedene Inseln von verschiedenen kleinen Themen, die auch da vorkommen. Also eine Kirchenbänke, ein Kircheneingang, ein Loren auf Schienen, also was erinnert an diese Schwerindustriezeit und so weiter. Also es waren so Objekte drin und ich finde aber das ganz große Ereignis war die Musik.
Also Sie haben die Halle genutzt, um quasi eine Ives-Situation mit Nah- und Fernorchestern, auch gegeneinander musizierenden Orchestern herstellen zu können. Mhm. Wenn man da inszeniert oder wenn man da ein Bild hinstellt, ist das jetzt leichter oder schwerer als im Guckkasten, weil die Halle selbst ja vielleicht schon 90% des Bildes ist? Oder ist, weil die Halle so großmächtig ist, weil die jeder anderen Idee die Schau stiehlt, ist das möglicherweise dann noch schwerer?
Also irgendwie habe ich, glaube ich, nicht so sehr Angst vor der Größe. Also ich habe eigentlich auch gern große Bühnen. Und wir haben da zum Beispiel ein ähnliches Fall mal gehabt, so im Avignon, im Papstpalast, ist das ein ähnliches Problem, dass man eigentlich den Kopf drehen muss, wenn man von links nach rechts die Bühne anschauen will. Und hier war das jetzt eigentlich das Interessante, deswegen habe ich auch diese Schienen gebaut und so einen fahrbaren Hangar nennen wir den, weil ich dachte, im Grunde muss man sozusagen diese Bewegung eigentlich auch zeigen. Im Grunde war für mich jetzt das Bühnenbild, das musste ich sehr früh abgeben, also das war jetzt eigentlich gar nicht viel schwieriger, also wie gesagt, gehört vielleicht ein bisschen Mut dazu, aber im Grunde war die Arbeit, die gemeinschaftliche Entwicklung dann dieses Stückes. Für den Marthaler war das total interessant, dass man diese schräge Tribüne hatte, eine sehr steile Tribüne, wo alle wunderbar sehen konnten. Da haben wir lange dran getüftelt und dass aber eigentlich die Sänger oder Tänzer und Schauspieler in der Nähe gar nicht, das war gar nicht so interessant, sondern es war interessant, sie von Ferne zu sehen. Also insofern gab es auch ganz andere Sehgewohnheiten, die sind dann ganz schnell entstanden während diesem Abend. Wie andere Hörgewohnheiten auch.
Das gefällt mir als Gedanke, die Aufhebung überlieferter Seh- und möglicherweise auch Hörgewohnheiten.
Und das Thema Landscape, das kommt auch bei den ganzen Cage oder Gertrud Stein und so. Also so ein Ding als Landschaft auch zu benennen, das gefällt mir eben auch sehr gut.
Aber das geht im Grunde genommen nur, wenn man sich schon so lange kennt wie Marthaler und Fibrock. Seit wann arbeiten Sie zusammen?
Ja, wir haben eigentlich so, ich glaube, weiß nicht, 89 oder 90 sowas in Basel
angefangen. Alle Achtung, das ist eine Weile her. Also das jetzt mal zum allgemeinen Problem von Bühnenbild schlechthin an ungewohnten oder herausfordernden Orten.
Das ist aber halt natürlich auch so schön, dass man sowas eigentlich nur machen kann bei solchen Festivals, ne? Muss man jetzt auch mal sagen. Also diese vielen Musiker, die kriegt man nirgendwo sonst. Und in den Opernhäusern kann man einfach so eine Situation nicht herstellen.
Ich weiß nicht, die Premiere war vor einiger Zeit. Wie oft wird das dann gespielt?
5 oder 6 Mal.
Schade. Ja, das ist halt was Schade. Besonderes. Man muss dabei gewesen
ja,
sein.
Ja.
Aber auch in der Zeitung liest sich das eindrücklich. Also, Sie haben ein sehr schönes Buch beim Verlag Theater der Zeit gemacht. Ich sage immer das große weiße Buch, weil es einen weißen Umschlag hat in einem grauen Schuber. Da ist neben viel Bild- und Textmaterial eine sehr ausführliche Biografie. Die habe ich mit großer Neugierde gelesen. Da lese ich also, geboren 1951 in Köln. Und wenn ich das richtig verstanden habe, der Vater ist Angelist, Professor für Angelistik in Frankfurt. Und die Familie selbst, da legen Sie Wert drauf. Also Vorfahren des Vaters, Bauern und Heimatmaler, Zeichner. Vorfahren der Mutter, anscheinend auch künstlerische Veranlagungen, also der gute Eduard Hanslick taucht in der Familie auf und sogar ein Donaudampfschifffahrtskapitän. Diese Eltern, dieses Elternhaus mit dieser Herkunft, die legen der Tochter, wenn sie sagt, schon kurz vor dem Abitur, ich will Bühnenbildnerin werden, keine Steine in den Weg.
Nein, also natürlich kann man auch generell sagen, das ist ja vielleicht dann schon auch wie so eine bürgerliche Herkunft, das, was zwar nicht stimmt, bei meiner Mutter die kam ja aus Ungarn, das war österreich-ungarisches, ziemliches Durcheinander auch so an verschiedenen
Migrationshintergrund,
würde man heute sagen. Genau. Und natürlich, also ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass sie mir irgendwas verboten hätten, meine Eltern, aber dass man den Töchtern irgendwie einen künstlerischen Beruf irgendwie nicht verbietet, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass es da einen Grund gibt dagegen. Und natürlich ist man ja auch ins Theater gegangen und so und hat viel gelesen. Also ich bin eigentlich mit Literatur halt auch aufgewachsen. Und ich fand im Grunde schon sehr früh so die Kombination, dass im Theater, dass es was bildende Kunst ist, aber nicht frei. Das hatte ich mir irgendwie auch nicht so zugetraut, sondern dass es auch um Literatur geht, auch selbst wenn sich das jetzt im Laufe der Zeit bei mir, also den Stücken, die ich mache, ein bisschen verändert hat. Ich mache ja eigentlich jetzt weniger Schauspiel inzwischen.
Da kommen wir gleich noch drauf. Was ich mit dieser umständlichen Formulierung sagen wollte, da landet man fast automatisch beim Theater. Mhm. Und, 71 ziehen Sie um nach Düsseldorf.
Nach dem Abitur gleich dann, also ich habe ein Semester oder 2 Semester noch an der Uni in Frankfurt studiert und am Städel gezeichnet, Zeichenkurse gemacht für die Mappe. Und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen,
also die zum Mappe, Studium. Die man zur Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule vorlegen.
Ja, ja.
Musste. Mhm. 1971 an der Düsseldorfer Kunstakademie, da war die Kunstakademie Düsseldorf heftig in Bewegung. Es gab den großen Professor Beuys, der alle nahm, die kamen, die es wollten. Da war in Düsseldorf einiges in Erregung, auch als Beuys entlassen wurde, gerade zu dieser Zeit. Ich glaube, da haben sie sich auch engagiert.
Ja, ich meine, das war ja normal, dass alle Studenten dagegen waren, dass man ihn rausgeschmissen hat. Also da haben wir eigentlich alle protestiert dagegen. Und ich habe dann auch profitiert, weil er natürlich, als er kam, dass die Klassen so geöffnet wurden, dass da alles in Bewegung war, das hatte mit ihm zu tun. Ich weiß auch gar nicht, ob man mich sonst genommen hätte. Kommt noch dazu. Also ich hatte eine ziemlich brave Mappe da noch, war da irgendwie noch ziemlich jung. Das hat bei mir auch alles ziemlich lang gebraucht. Aber es war natürlich ein total tolles Klima und es lag jetzt nicht nur an Beuys, auch an anderen Professoren. Und zu der Zeit war eben Karl Kneidl noch nicht da, sondern da war Theo Otto, der war ja ein sehr berühmter Bühnenbildner, der war gestorben. Und es war eigentlich erstmal eine Lehrstelle. Also es gab erstmal nur einen Assistenten, der unterrichtet hat. Also im Grunde musste man sich da auch zurechtfinden. Man konnte dann auch, da gab es eine Filmklasse, die fand ich teilweise auch noch interessanter. Also man musste, das finde ich eh ganz gut bei so einem Studium, dass man eigentlich ein bisschen schwimmt und sich umschaut. Also ob man jetzt Maltechnik lernt oder Philosophie, Kunstgeschichte macht, da gibt es ja so viele Angebote immer.
Sie haben das quasi genutzt.
So ein bisschen Generalstudium auch.
Natürlich. Für ein Studium Generale. Ja. Haben Sie den Beuys selbst noch erlebt? Der Beuys machte so Ringvorlesungen oder Ringgespräche für alle Disziplinen?
Ja, das war natürlich wirklich sehr schön. Erstens waren auch so Weihnachtsfeiern sehr schön bei ihm und überhaupt so Feste. Aber er hat ja eigentlich jeden, der was von ihm wissen wollte, also der mit irgendeinem Werk ankam, das kritisiert haben wollte, da hat er sich Zeit genommen und das hat man natürlich geliebt. So. Und da habe ich manchmal zugehört.
Und das muss gelegentlich, so freundlich er war, wenn es aber zur Sache ging um die Kunst, muss das gnadenlos gewesen sein. Also das war nicht der ewig freundliche Professor, der jedem Schüler das sagte, was er hören wollte.
Ja, ich muss aber sagen, ich war da so eine Anfängerin. Ich habe das nur bewundernd, glaube ich, beobachtet. Und bis ich dann so richtig mich zurechtgefunden habe an der Akademie, war er schon weg eigentlich so. Aber es war natürlich ein großer Eindruck.
Sie vermerken in der ausführlichen Biografie durchaus stolz, dass Sie 14 Semester studiert haben. Und das sagen Sie so, als wollten Sie es den Bachelor-Studiengängen entgegenrufen. Ich habe 14 Semester studiert und habe 14 Semester gebraucht.
Ja, wenn das so als Stolz rüberkommt, fände ich das jetzt auch ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Aber ich, sagen wir mal so,
als Statement,
ja, also ich meine, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, manche sind heute, junge Studenten sind viel schneller, die wissen schon viel mehr, wo es hinausläuft. Also ich warte eigentlich, wusste auch gar nicht, wie ein Bühnenbildner genau arbeitet. Also ich habe mich einmal erkundigt, aber ich wusste gar nicht so viel darüber. Und dann bin ich natürlich auch zum ersten Mal in einer anderen Stadt und so, da gibt so viele Dinge. Also ich habe auch während des Studiums ein Kind bekommen und habe auch einmal ein Semester, war ich beurlaubt, um wo zu hospitieren. Und habe auch 2-3 Mal beim Kneidl assistiert. Also im Grunde habe ich dann natürlich auch schon Dinge gemacht, die man auch danach macht zum Teil. Aber ich fand natürlich, was ich immer propagiere, dass ich sage, also wenn man denkt, in den 8 Semestern ist man wirklich durch. Also das, ich kann mir gut vorstellen, dass man ein bisschen länger braucht oder dass man nie mehr so viel Zeit hat, sich intensiv mit Dingen zu beschäftigen. Also ich finde, es macht Sinn, wenn man sich's irgendwie erlauben kann, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen.
Irgendwann sind Sie mit dem Studium fertig und Sie landen in Frankfurt. Am Schauspiel zuerst und irgendwann recht bald auch in der Frankfurter Oper.
Ja, das war so, dass eigentlich Karl Kneidl eben auch in Frankfurt gearbeitet hat. Der hat uns auch manchmal schon mitgenommen, haben wir irgendwie Sachen angeschaut. Und dann hat auch mal Hans Neuenfels, der in Frankfurt gearbeitet hat, hat auch mal einen Kurs gemacht. Und Klaus Zehlein, also es gab bestimmte Leute aus Frankfurt, die ich eigentlich während dem Studium schon kennengelernt habe. Und dann gab es sozusagen die Möglichkeit, mit Kneidl, also als seine Assistentin, also für ein Stück hinzugehen. Und dann wurde daraus ein fester Vertrag.
Erst Schauspiel, aber selbst relativ schnell sind Sie in der Oper gelandet. Das war jetzt analog zur Düsseldorfer Kunstakademie, wo was in Bewegung war. Das war ein Opernhaus, das war auch in Bewegung. Und zwar war das ein Haus. Ich erinnere mich, in dieser Zeit kippte das. Man sagte, lange Zeit Oper, das ist Kunst von gestern, das ist eigentlich abgegessen, das ist nur was für ein bürgerlich etabliertes Publikum. Und in Frankfurt wurde das Gegenteil bewiesen, in der Ära Gielen. Und in dieser Zeit landen Sie in Frankfurt. Das ist doch eine grandiose Situation,
war es auch. Und ich meine, das Interessante war, dass eigentlich im Schauspiel war es ja auch sehr interessant. Da hat Neuenfels tolle Inszenierungen gemacht, waren unglaublich gute Sachen. Und da war ja sogar noch das letzte Jahr der Mitbestimmung mit Palitsch und so. Also da war fast noch mehr los irgendwie. Künstlerisch war das fast noch interessanter dann.
Ja, weil die Oper sich auch erst beweisen musste. Die Oper musste sich immer rechtfertigen. Ja. Wir sind nicht von gestern, wir machen Theater, wir sind das Kraftwerk der Gefühle, wie das bei Alexander Kluge irgendwann hieß. Und als dieses Wort da war, vom Kraftwerk der Gefühle, sagt man, jetzt haben wir ein Stichwort, das geht uns was an, weil wir in diesem Kraftwerk involviert sind.
Gut. Das stimmt. Und also ich durfte ja dann wirklich auch ganz schnell schon was machen. Also der Wildschütz war das allerdings, aber da denkt man, oh je, Lorzing und so, aber da hat auch ganz schön, da ist auch ganz schön was drin versteckt. Also,
das ist ein intelligentes Stück.
Ja, ja. Und ich habe natürlich Dr. Faust von Busoni mit Neuenfels gemacht. Also ich habe da eigentlich schon ziemlich schnell eigene Sachen oder dann mit Neuenfels zusammen so in, kooperierend irgendwie gemacht. Also ich durfte eigentlich schon ziemlich schnell einsteigen, so richtig.
Der Neuenfels ist im Grunde genommen, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, nicht Ihr Regisseur gewesen. Mit dem haben Sie zusammengearbeitet?
Naja, doch, das Interessante war, ich habe im Schauspiel Iphigenie, dann habe ich mit Neuenfels Dr. Faust gemacht. Da waren im Grunde, und dann die Schwärmer in Berlin und Penthesilea in Berlin. Also ich habe ein paar Stücke mit ihm gemacht. Und da habe ich dann die Kostüme machen dürfen. Da war ich echt totale Anfängerin und habe sozusagen mit ihm zusammen das Bühnenbild entworfen. Der hat gesagt, er will nicht mehr mit Bühnenbildern zu tun haben, er will das selber machen. Er kann es aber nicht so ganz alleine und will einen Gesprächspartner und so. Und da, das war für mich natürlich perfekt irgendwie. Obwohl ich dann auch merkte, für mich war dann eigentlich hinterher auch gut, als ich dann eben Jossi Wieler kennenlernte, zum Beispiel den Gleichaltrigen, mit dem man dann gemeinsam anfängt, das Ganze sich zu erarbeiten. Bei Neuenfels wurde ich sozusagen mitgerissen irgendwie.
Jossi Wieler, ein Regisseur, der, wenn ich Ihre Biografie richtig gelesen habe, Ihnen 1983 das erste Mal über den Weg läuft. Was hatte der Regisseur Jossi Wieler, dass Fiebrock und Wieler so schnell Feuer fingen? Gemeinsam Feuer fingen?
Eigentlich war das schön, wenn man was Erstes macht. Ich glaube, das Erste war Die Rassen in Heidelberg. Das war halt auch wirklich ein tolles Stück für Jossi. Ich hatte eben von Ulrike Meinhof Bambule gemacht in Frankfurt und da kam dann Wilfried Schulz, der hat den Jossi mir vorgestellt. Also das, wir wurden sozusagen zusammengebracht. Und dann, nachdem Rassen irgendwie Spaß gemacht hat für uns beide, dann war das irgendwie klar, dass man weiterarbeitet. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kann gut zusammenarbeiten, der Regisseur fragt dann immer weiter, dann ist das eigentlich ideal. So, das gibt dann natürlich irgendwann, manchmal gehen solche Arbeitsbeziehungen auseinander oder es gibt mal Pausen, gab es ja auch. Oder es ist dann interessant, dass wir in der Oper Sergio Morabito dazu kamen. Also es gibt schon, ja, es muss schon immer auch noch was passieren. Das ist nicht, dass man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt einfach sagt, das hat gut angefangen, das geht jetzt ewig so weiter. Ne? Aber irgendwie hat das, geht das mit Jossi gut.
Und es gibt ja auch so idealtypische Gespanne. Also jetzt sage ich mal Wieler und Fiebrock. Marthaler und Fiebrock geht auch ausgezeichnet. Kann man das sagen, dass der Wieler Ihr Regisseur war und Sie die Bühnenbildnerin vom Wieler?
Ja, also ich meine, ich muss allerdings sagen, dass fast ein bisschen es so war, dass bei Marthaler durch diese Projekte, die freien Arbeiten, ich irgendwie noch einen Schritt weiter gekommen bin mit der Ästhetik oder mit den Dingen, die mich interessieren, weil man da sozusagen fast freier arbeiten konnte. Da bin ich irgendwie noch einen Schritt weiter gekommen, habe ich fast das Gefühl. Allerdings mit Jossi ist man fast so, man ist so vertraut irgendwie und man kann auch alles sagen. Ich will das auch nicht gegeneinander abwägen oder so. Mit beiden arbeite ich ja noch zusammen und so. Aber mit Jossi hat trotzdem, kann auch mit anderen arbeiten. Also ich habe Christoph ja auch, aber sagen wir mal so, man muss ja auch mal was, also ich arbeite, habe ja auch mit Meg Stewart mal gearbeitet, mich haben noch viel mehr Leute gefragt, also ich habe bei einigen gemerkt, dass ich mit denen vielleicht doch nicht so gut kann oder dass sie mich so für was Bestimmtes einkaufen wollen und da ist natürlich diese Offenheit mit Jossi, dass man alles diskutiert, also man kennt sich dann schon fast zu gut, das wäre fast irgendwann, könnte mal irgendwann ein Problem werden, finde ich, aber der ist so neugierig und so offen und da hat man immer das Gefühl, da geht's einfach um die Sache. Dann stürzt man sich in das nächste Thema rein und dann arbeitet man da dran. Und das geht halt gut irgendwie.
Ich habe den Eindruck, dass der etwas Einladendes hat, ja, und was ja grundsätzlich menschenfreundliches, genau, genau, und sehr viel zulässt,
ja,
aber Zeit haben muss.
Ja.
Also jetzt mal ruckzuck eine Produktion runterreißen, das geht nicht. Ja. Das geht mit Fiebrock nicht und geht nicht mit Wieler. Und irgendwann kommt die Zeit, da macht die Anna Fiebrock Bühnenbilder, die man sofort wiedererkennt. Es gibt so typische Fiebrock-Räume. Also mein erster Original-Fiebrock-Raum, den ich gesehen habe, war 1994 in der Stuttgarter Staatsoper. Titus, das war so ein typischer Fiebrock-Raum. Da geht die Bühne auf. Und wenn man vorher noch nie ein Bild von Fiebrock gesehen hat, sagt man, nanu, wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt in einem Foyer? Sind wir in einem geschlossenen Kabinett? Man hat manchmal den Eindruck, das sind Durchgangsräume, wo sich Funktionen und Interessen kreuzen, so fast wie ein architektonisches Crossover. Das ist typisch für Fibrock. Oder korrigieren Sie mich, wenn ich Ihnen jetzt was unterschiebe. Wie sieht der typische Fibrock-Raum aus? Entschuldigen Sie bitte die Frage.
Also ich kriege das ja auch oft zu hören, dass Leute sagen, ich habe da was gesehen, da muss ich an dich denken. Also es hat viel mit Dingen, die ich irgendwie sehe und sammle. Also zum Beispiel, das wird einen jetzt wundern. Also ich habe zum Beispiel bei Titus gibt es Elemente, die sind aus der Volksbühne, weil ich zu der Zeit auch viel in der Volksbühne in Berlin gearbeitet habe. Da gibt es bestimmte Holzverkleidungsgeschichten oder diese Spiegel, diese Durchgänge, diese Holzstützen, diese länglichen mit den Spiegeln. Das kommt aus dem Foyer von der Volksbühne. Also ich habe, oder dann habe ich zum Beispiel Sturm gemacht, da habe ich Elemente aus dem Stuttgarter Foyer. Also ich habe eigentlich auch immer an den Orten, wo ich gerade gearbeitet habe, irgendwie mir die Inspiration geholt. Und das sind natürlich meistens dann auch Innenräume, weil ich irgendwie auch nicht genau weiß, wie das, oder sagen wir mal, ich fand es immer sehr schwierig, weil das hat auch Neuenfels schon immer gesagt, die Bühne ist ja ein Innenraum. Und ich fand dann immer so ein bisschen simpel, dass man mein Fenster, hängt man so einen Lappen gemalt und das soll dann Natur sein. So. Und dann wirkt es immer so künstlich mit dem falschen Licht. Also ich fand es einfach auch sehr schwierig. Vielleicht würde man schon sagen, Fibrock-Räume, was vielleicht Leute darunter verstehen, sind dann oft geschlossene Räume und sind einfach oft auch sehr mehrdeutig, oft so ein bisschen hyperrealistisch, weil mir die ganzen Dinge in ihrer Erscheinungsform, also das Holz oder die Täfelung oder die Tapeten oder aber auch die Steckdosen und die Lüftungsschlitze oder dass ich finde, dass es so, ich will das nicht abstrahieren, sondern ich mag gerade die vielen Dinge, die einen so umgeben. Also die geben einem auch so ein Zutrauen in diese Welt. Also dann glaubt man auch, dass die gibt. Und ich mag natürlich gerne, das haben Sie jetzt ein bisschen gesagt mit den Durchgangsräumen, dass es eigentlich auch Räume sind, die einen beschäftigen, weil sie vielleicht aus mehreren zusammengesetzt sind und weil man nicht genau weiß, wo man sich befindet. Und manchmal ist es auch wirklich so, das ist aber auch sehr durch Marthaler entstanden, dass man einen Raum hat, wo man noch nicht genau weiß, wo es hingeht. Also, dass der Raum mehrere Möglichkeiten bietet, wie man den beleuchtet. Ich mag eben auch lieber sogenannte Durchsteher. Also, ich finde immer, wenn man bedenkt, jetzt, wenn man ein Bühnenbild hat, dann kann die ganze Energie und Kunst der Maler und Schreiner in ein Bild gehen. Und wenn man jetzt 5 Bilder hat, dann muss man das ja so reduzieren. Also, dann wird da was verschoben und so. Es gibt auch immer so eine Aufregung und dann kommt man aus dieser Stimmung raus. Also, ich versuche das eigentlich mit einem Raum zu erreichen.
Ja,
wobei zum Beispiel bei Siegfried ging das natürlich nicht. Also es wäre jetzt auch Blödsinn zu sagen, das geht immer. Also es gibt einfach Stücke, die erfordern andere Dinge. Also dann geht es auch nicht. Aber ich habe das eigentlich schon gern, so Räume, die mehrere Räume in sich bergen.
Also ich habe viel Bühnenbilder gesehen und da hat man im Idealfalle das Gefühl, dieser Raum passt dem Stück der Inszenierung wie angegossen. Und das würde ich bei Ihren Bildern nie sagen. Man hat manchmal den Eindruck, die Szene oder die Figuren, die sich in diesem Bild bewegen, müssen sich gelegentlich auch gegen diesen Raum behaupten. Dieser Raum, der immer so etwas Öffentliches hat, jeder Bühnenraum ist ja öffentlich, da gucken 1500 Leute in diesen Raum, da gibt es keine Privatheit oder sowas, aber doch so private Ecken und gelegentlich müssen die sich diese privaten Ecken erobern. Also ich denke, Krönung der Poppea, das war, weiß ich nicht, im weitesten Sinne ein Treppenhaus oder wie eine Foyer-ähnliche Situation, wo dann auch intime Liebesszenen stattfinden und die müssen sich in dieser offiziösen Fassade auch behaupten. Und das gibt dem Theater, dem Musiktheater allemal eine neue Reibungsfläche.
Ich fand ja bei Poppea, finde ich natürlich, wir haben das ja auch
Hinterräume. Stuttgart sind alles Stuttgarter Inszenierungen, ja. Weil das meine Erfahrungen
ja.
Sind.
Pardon, also Sie Hinterräume weiter. Der Macht zum Beispiel haben wir das ja genannt. Und dass man da denkt, da können auch die ganzen Leute, die das kontrollieren, also die ganzen fiesen Machenschaften, werden auch einfach deutlicher, finde ich, wenn das in so einem bisschen unangenehmen Orten stattfinden. Und im Grunde diese ganz große, prächtige Tür, die dann am Schluss in diesen Hochzeitssaal oder so führt, da sah man gar nicht rein, weil mich das auch nicht so interessiert. Ich finde das aber auch ein ganz praktisches Ding fast, dass man sagt, ja, diese prächtigen Räume, die hat man auch schon so, die hat man schon so zur Genüge gesehen. Also mich würde dann in Versailles auch mehr interessieren, ehrlich gesagt, gehe ich einmal durch die Prunkräume, wie dann das eigentlich alles funktioniert hat. Wie sind da im Hintergrund die ganzen Personal, die das am Laufen halten, wie hat die ganze Maschine funktioniert? Und da finde ich vielleicht einfach manchmal die Dinge auch von der anderen Seite einfach betrachten, was wir ja auch inhaltlich manchmal versuchen, aber auch räumlich, dass man irgendwie das auch runterholt von dem doch manchmal ein bisschen verlogenen Prunk, den ich einfach auch ein bisschen oft uninteressant
ja,
finde.
Ja, aber das ist auch jetzt so eine Art Markenzeichen von Anna Fibrock. Entschuldigen Sie, lassen sich nicht festnageln, aber so eine, jetzt sage ich mal, eine schöne Tristesse in einem Raum, der schon was erlebt hat. Man hat nicht den Eindruck, dieser Raum wird fürs Theater gebaut, sondern der Raum ist da und wir spielen da jetzt dieses Stück drin, weil die Anna Fibrock diesen Raum irgendwo auch gefunden und entdeckt hat und mit anderen Raumideen dann verschweißt oder sowas. Und das ist immer so ein leicht, pardon, nicht, dass Sie mich falsch und leicht schmuddeliger Charme. Und was sagt der Hans-Thies Lehmann? In der Pfütze der Zeit spiegelt sich das Gestern vorgestern. Also der bemüht, pardon, das ist aus einem Text, wichtigen Text über Sie, das finde ich sehr schön. Mhm. Auch die Pfütze, pardon, ein schmutziges Gewässer mit einer spiegelnden Oberfläche, wo sich das, was gewesen ist, beziehungsweise was im Augenblick stattfindet, spiegelt. Und von Ihnen selbst zitiert auch Thies Lehmann das Stichwort Geisterhäuser. Das sei von Fibrock. Es ist manchmal was Gespenstisches.
Da kann man irgendwie auch ganz weit ausholen. Also ich finde, viel von dem, was meine Ästhetik vielleicht dann auch ausgemacht hat, das hatte ja mit dem, dass ich wegen Murks nach Berlin bin. Also ich kannte den Osten überhaupt nicht. Also gerade auch zum Beispiel mein Großvater Murks in Ungarn.
Eine Martaler-Produktion
in der Volksbühne. Ist ja so mit die berühmteste gewesen. Und ich hatte aber immer das Gefühl, den ganzen Osten, den lerne ich nie kennen. Also ich konnte meinen Großvater auch nie sehen in Ungarn. Es war immer so ganz kompliziert. Und so. Das hat mich auch persönlich betroffen. Und als ich das dann plötzlich sah, da habe ich jahrelang eigentlich davon gezehrt, was ich da gesehen habe und was mir auch an Geschichte erzählt wurde. Und ich finde, das ist so wie ein Unterschwellige. Man hat ja auch so Themen, die nebenher laufen, wo sie vielleicht auch zu Recht dann sagen, na, ich kümmere mich schon sehr um die Stücke und die Inhalte, aber so ganz fast ungewollt oder so laufen einfach bestimmte Interessen immer mit. Und da ist es einfach die deutsche Geschichte und wie sich die Dinge materialisieren oder wie die noch vorhanden sind. Deswegen interessiert mich auch wahnsinnig, mir so Räume anzuschauen oder so verlassene Orte, das war eine Zeit, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber dass man einfach sieht, wie kann man die Geschichte für die Leute auch spürbar machen, wie riecht das noch oder auch wenn man es nicht riecht, welche Farben, welche Spuren machen einen, erinnern einen auch an Dinge und dann finde ich eigentlich, dass erstens unsere deutsche Geschichte oft einfach, dass sie einfach überall noch irgendwie aus allen Poren kommt so. Und dass man die auch nicht vergessen soll und andererseits aber auch überhaupt in jedem Theaterraum, das ist dann fast wieder ein anderer Trick, das ist dann eher so ein Trompe-l'œil-Effekt, dass man sagt, wie kann ich das herstellen, dass die Leute nicht denken, das ist jetzt eine Kulisse, die ist jetzt gerade zusammengezimmert, sondern dass die Leute wirklich glauben, den Ort gibt's. Und gerade wenn er dann eigentlich ein bisschen surreal ist und es ihn trotzdem gibt, dann beschäftigt einen das und dann Atmosphäre ist eben zum Beispiel für Martaler auch besonders wichtig. Also da habe ich mich dann auch sehr mit beschäftigt, weil der am Anfang immer in gefundenen Orten gearbeitet hat. Also deswegen finde ich, für mich ist es ein bisschen, dass man, wenn ins Theater geht, wie wohin gebeamt sein, dass man nicht, da steht nur so eine wackelige, nicht was heißt wackelig, aber man soll wirklich das Gefühl haben, man ist jetzt irgendwo gelandet und das beschäftigt einen dann auch, was hat der Raum schon erlebt oder ich finde einfach langweilig, wenn das der Raum dann nur erzählt die Geschichte, die in dem Moment stattfindet, weil doch bei allen Geschichten denkt man doch, was war vorher, wo geht's hin und so. Also ich finde, diese Zeitspanne zu erweitern, das ist mir total wichtig. Gibt auch einen größeren Impact oder so und ein größeres Gewicht dem Theater oder dem jeweiligen Stück.
Was ich halt so faszinierend finde, man sieht den Raum und sagt, das ist ja hyperrealistisch. Und wenn man sich länger damit beschäftigt, sagt man, das ist gar nicht realistisch. Das sind synthetisierte Räume, selbst wenn man dann da auf einer etwas schmuddeligen Tapete sieht, wie eine Überland-Elektroleitung dort verlegt ist oder da ist eine Steckdose abgefallen. Das sind synthetische Räume und mich erinnert das manchmal, ich glaube, das ist auch ein Zug der Zeit in der Kunst. Also jetzt, ich denke an die Fotografien von so einem Künstler wie Jeff Wall, wo man auch das Gefühl hat, das ist realistischer geht nicht. Das ist das Foto der Wirklichkeit und Wirklichkeit ist das unendlich zusammengeklebt, montiert, um da am Rand irgendeine winzig kleine Geschichte zu inszenieren. Riesige Landschaften. Und so ist das bei Ihnen auch. Das sind künstliche Wirklichkeiten, die aber das Zeug haben, Musiktheaterstücke zu beherbergen und ein bisschen auch gleichzeitig dagegen zu revoltieren. Und was ich interessant finde, das ist Fibrock-Stil und manchmal hat man den Eindruck, ich habe da was gesehen, das war so, sag ich so zu Freunden, das war so eine Art Fibrock-Raum. Und manchmal gibt es Fibrock-Räume ohne Fibrock, also Martaler. Ich habe gesehen in Basel das Wüstenbuch von Furrer und habe einen typischen Fibrock-Raum gesehen, aber das Bühnenbild hat jemand anders gemacht. Das gibt's auch. Und was man jetzt auch noch sagen muss, das ist nicht immer der gleiche Raum, also mit der leicht angedunsteten Tapete oder der angegangenen Palisanderverkleidung. Ihre Räume haben sich in letzter Zeit verändert und das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich eine Arbeit von Ihnen gesehen habe, in der Sie selbst Regie geführt haben. Das war Fremd von Hans Thomaler, eine Uraufführung, wann war die? Ich glaube 2002 in Stuttgart. Da sage ich, ja, das ist, ich kenne die Fibrock wieder, aber es ist ein anderer Raum. Wir sind nämlich plötzlich im Freien.
Das ist ja im Grunde eine Medea-Geschichte und irgendwie finde ich Medea, dass ich hatte auch Filme gesehen, also die habe ich ja auch zum Teil benutzt, die hat man mir überlassen von dem Strand, wo Jason gelandet ist in Georgien. Da gibt es ja auch eine Leinwand, wo da ein bisschen was zu sehen ist von. Und das fährt halt hoch und runter. Also das ist sozusagen so ein Haus aus mehreren Teilen, was hoch und runter fährt. Und irgendwie, ja, das war einfach klar, das geht gar nicht als Innenraum. Da geht's, wenn es um sowas geht, wie übers Meer zu kommen oder wieder zu fliehen. Und das war nicht möglich. Wobei ich muss sagen, das hat mir aber auch Kopfzerbrechen gemacht, weil ich dann immer ganz schwierig finde, wenn man dann hinten hat man die Brandmauer und man hat den Bühnenraum. Und ich mag aber nicht so gern diese schwarzen Gassen. Also es gibt ja so bestimmte Dinge oder Techniken, wie man dann mit so einer leeren Bühne umgeht. Also früher hat man dann manchmal Operafolien hinten, die man beleuchtet, dass es eine Weite kriegt. Und ich finde immer, dass man das schlecht wegblenden kann, dass man eigentlich merkt, wie klein so eine Bühne dann doch ist, dass doch nicht so viel Platz war bis zu den Wänden. So, das finde ich wirklich immer schwierig. Also ist jetzt eigentlich auch bei Hosokawa auch so ähnlich. Da möchte ich ihr immer alles ganz offen lassen und dann sieht man aber natürlich auch die Feuerwehrkästen und so weiter und dann müssen dann Techniker laufen, dann muss man wieder eine Wand hinstellen. Also erkennt man alles und das ist sozusagen, das ist ja so ein Verfremdungseffekt dann und bei den geschlossenen Räumen kann man, da gibt's nichts, was diese Atmosphäre stört.
Und typisch für Fibrock.
Ich will nur sagen, da ist die Frage, wie man damit umgeht, die beschäftigt einen und ist oft nicht so ganz befriedigend zu lösen, finde ich.
Aber ich fand es jetzt interessant, in dem großen Fibrock-Buch, gelegentlich stellen Sie Materialien zu Ihren Bildern zur Verfügung, also Tristan in Bayreuth mit Martaler, gibt es ein ganz kleines, ja, separates Programmheft im Grunde genommen. Und da haben Sie Assoziationsmaterial, Kostümideen nach Fotos mit Stoffproben oder sowas. Und manchmal, ich glaube im Tristan nicht, aber bei anderen Bildern, zeigen Sie dann einen Bühnengrundriss. Da hat man manchmal das Gefühl, das sagt sie jetzt, um jetzt bei diesen ganzen assoziativen Quellen, die sie da zur Verfügung stellt, einfach den Bühnengrundriss als die nackte Realität hinzustellen, die es zu bespielen gilt.
Es ist aber auch tatsächlich so, ich mache halt so tatsächlich immer so Arbeitsbücher, wo halt alles reingeklebt wird, so auch Stoffmuster und Telefonlisten und alles, was man so mit dem Stück zu tun hat oder schreibe eben so Protokolle von unseren Gesprächen und so oder skizziere auch was und im Grunde ist immer der Moment, also ich sammle natürlich auch Material, also wie bei Tristan diese Schiffsbilder, ja und diese Salons im 19. Jahrhundert und so, das machen ja fast alle Bühnenbildner, glaube ich, dass sie sich so eine Pinnwand machen und ihr Material so sammeln. So nach und nach kann man dann bestimmte Dinge wegholen, dann reduziert sich das auf so bestimmte Dinge, die man mit denen man umgehen möchte und eigentlich der Moment, wenn ich dann das Bühnenbild wirklich machen muss oder wenn ich denke, jetzt muss ich aber mal hier nach dem ganzen Suche, jetzt muss ich mal eigentlich gucken, was eigentlich im Kopf ist, so, was ich eigentlich denke, und dann läuft das eigentlich immer über einen Grundriss und im Grunde finde ich aber auch, das ist auch ganz interessant, es gibt eben Stücke, wo man eher so eine Art quadratisch und dann gibt es so ein paar, die so eine Spitze haben. Dann habe ich irgendwie festgestellt, das ist fast ein bisschen, ich weiß, vielleicht ein bisschen simplifizierend, aber dass zum Beispiel so Katja Kabanova und dass es bestimmte Stücke gibt, die manchmal mit so hoffnungslosen Frauenschicksalen, die dann so eine komische Ecke haben, so eine auswegslose.
Ja, das war wohl fast wie eine klassische Winkelszene. Im Barock gab es das, wo ja, man sagt, da so ein bisschen ist da noch
ja,
drin.
Ja.
Also das war in Salzburg mit Marthaler, ja, Katja Kabanova.
Ja, also im Grunde, oder die zum Beispiel bei Norma, dieses schräge Kirchenschiff, wo ich ja echt ein bisschen Ärger hatte, wo alle gesagt haben, mach's doch gerader, dann sehen alle besser rein. Da wollte ich aber, dass man das so schräg im Raum hat, damit man auch in diese Sakristei reingucken kann. Also es war, manchmal gibt es auch ziemlich vertrackte, sagen wir mal, Sichtlinienräume oder Grundrisse. Das muss ich halt dann ausprobieren. Und im Grunde meistens ist dieser erste Grundriss eigentlich entscheidend. Wenn ich den dann gemacht habe, dann weiß ich, wie es weitergeht. Dann mache ich eine Abwicklung und dann probiere ich es mal aus und so. Aber der Grundriss, da hat man nämlich dann auch wirklich ein Gefühl für das Verhältnis auch Zuschauerraum und Bühne. Also das ist ja auch extrem wichtig, ne?
Und manchmal gibt es Situationen, da darf man diese Fibrock-Bühnenbilder selber begehen. Also ich erinnere mich an eine Ausstellung in Venedig zur Biennale. Das haben sie zusammen mit dem Thomas Demand, einem Fotografen, mit Alexander Kluge, dem Filmemacher und Erzähler, und Anna Fibrock ein Palazzo bespielt. Kurator war der Udo Kittelmann. Und man konnte durch ihre Bilder hindurchlaufen. Und es wurde einem nichts vorgespielt, wenn man weiter war. Ja, da sah man die schäbige Rückseite oder die unbehandelte Rückseite. Aber man war in einem Gerichtssaal, weiß ich nicht, in Schulzimmern. Und von ferne aus allen Ecken schalten die Filme von Alexander Kluge die Töne in die Räume hinein, als ein wunderbares, chaotisches, fast wie bei Charles Ives, von ferne, von nah und fern. Und zwischendurch stieß man auf ein Foto von dem Thomas Demand, wo man sagt, ja, der ist in ähnlicher Richtung unterwegs, aber da müssen wir noch überlegen, wie weit das noch miteinander zu tun hat. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, also mit Thomas Demand.
Also Fondazione Prada, also in einem, auch im Grund, fast in einem Fibrock-Palast, der so halb renoviert ist.
Ja, das war natürlich auch, es war gar nicht von Anfang an klar, ob es da stattfinden sollte oder in dem neuen Museum in Milano. Und da war ich natürlich total froh, weil ich das viel schöner finde, mit einem Raum sozusagen zu arbeiten, der schon da ist, oder das da anzudocken. Also gerade in dem zweiten Etage habe ich ja das Bühnenbild von Tessa Blomstedt sozusagen zerschnitten von der Volksbühne und eingebaut. Also das Ganze ist so entstanden, dass Thomas Demand mich immer schon mal gefragt hat, ob ich was mit ihm mache. Und das ist jetzt zum ersten Mal, hat das dann auch wirklich geklappt. Also er hat gesagt, ob ich denn mitmache. Alexander Kluge macht auch mit und den finde ich natürlich auch ganz wunderbar. Kenne ihn auch schon ganz lange. Ich habe ja auch schwer für plädiert dann zum Beispiel. Er wollte immer gar nicht alte Filme von sich zeigen. Er wollte immer neue Sachen zeigen. Und ich habe aber gesagt, Abschied von gestern ist so ein toller Film. Also ich finde das so toll, diese Szene, wo sie sagt, sie wird ja verurteilt, weil sie seine Schwester Alexandra Kluge, die Hauptfigur gespielt hat, sie wird dann gesagt, warum sie denn, die hat eine Jacke gestohlen und kommt dann von Richter und sagt, sie friert auch im Sommer und so. Also da wollte ich unbedingt diesen Gerichtssaal nachbauen. Und das ist natürlich auch, das haben die in Frankfurt in der Uni, wo mein Vater war, wo ich auch angefangen habe. Also irgendwie gibt es immer wieder so Verknüpfungen, was der Kluge macht. Der sagt, also wir sollen ihm nur zeigen, was für Räume, und dann verknüpft er das. Und dieses Verknüpfen, das hat, glaube ich, mir genauso Spaß gemacht. Und ich meine, das war natürlich sozusagen ein Highlight, dass ich das machen durfte. Dann, das war ja sozusagen fast, durfte ja alles bauen, was ich wollte, so ungefähr. Ja. Und so einen großen Palazzo, die Dinge sozusagen einzubauen und natürlich aber auch mit leicht auch wieder gebrochen. Das war ja so ein ganz schäbiger Läufer, ging dann die Treppen hoch. Also ich habe natürlich den so ein bisschen runtergeholt, auch das Vornehme habe ich dann eigentlich gebrochen durch bestimmte Einbauten, die sozusagen eigentlich aus einer anderen Ecke kommen.
Ja, und das Ganze, verzeihen Sie mir den verbrauchten Begriff, war so eine Art Gesamtkunstwerk. Und was ich irrsinnig verblüffend fand, da waren in einem Raum so von einem italienisch-veristischen Maler Bilder. Und wir haben davor gestanden, wir kannten den Maler nicht. Und wir haben einen Augenblick überlegt, gibt es den wirklich? Oder hat die Fibrock oder wen auch immer die nachpinseln lassen, weil die Szenerien, weil dieser Maler anscheinend auf das, was da in dem Raum zu sehen war, ich glaube, es war ein Raum mit Bänken, mit Kirchenbänken, anscheinend reagierte. Und wir haben dann, was macht man heute? Man googelt und sagt, alle Achtung, den Maler gibt es wirklich. Augenblick.
Angelo Morbelli.
Und der passte dort einfach rein. Wie maßgeschneidert.
Ja, das war aber auch so ein Coup. Also irgendwie hat der Thomas Dimmern mir dieses Bild geschickt mit diesen alten Männern auf den Schulbänken. Und ich dachte immer, also das ist so speziell, weil da so viele Porträts sind. Es sitzen ungefähr 100 Männer in so ganz extrem perspektivisch gemalt. Und ich dachte, ja, der eine sieht doch aus wie irgendwie Darwin oder Freud. Ich dachte, das ist so ein surreales Bild mit so Porträts. Und wir haben gemerkt, dass hier jeder das anders gedeutet hat. Und dann viel später haben wir gemerkt, das heißt Gli Ultimi Giorni, also die letzten Tage dieser Männer. Das ist ein Altersheim in Milano. Und das Tolle ist, also für mich so Schöne war, dass das eigentlich, der hat immer nur dieses Altersheim und die Männer gemalt. Sieht man ja auf den verschiedenen Bildern. Ja. Dann sind die alle zu Weihnachten weg, sind nur noch zwei übrig und so. Und ich habe das ja eigentlich nachgebaut im Nebenzimmer und der Durchblick war ja auf diese Bänke, die habe ich wirklich da kopiert, samt diesen komischen Strohsäcken, wo die Männer drauf saßen oder diese Glühbirnen. Und die Glühbirnen liebt wieder kluger als Bild für Aufklärung oder Erleuchtung und so. Also es gab immer wieder solche, so wie jetzt verwende ich das ja jetzt auch wieder, Verknüpfungen. Gleichzeitig hat der aber in so einer pointillistischen Manier das gemalt, obwohl es ja eigentlich ja, Sozialthemen sind, die er bearbeitet hat. Und das war... Also Kluge hat das dann immer, fand die Geschichte so schön, dass wir haben den eigentlich alle falsch gedeutet, das Bild. Und das hat uns aber animiert. Also uns hat im Grunde unsere verschiedenen Deutungen, dann war mal irgendwie die Rede, ob das Revolutionäre sind von 1917. Und also wir haben echt ganz bestimmte Fehldeutungen, haben uns da unglaublich weitergebracht.
Aber jetzt die Malweise, die pointillistisch, spätimpressionistische Malweise, ich glaube, wir sehen sowas falsch. Impressionismus war eine Art von Realismus. Licht und Farben zu sehen, wie sie wirklich sind. Und wenn das auf soziale Themen umgelegt wird, ist das nicht mehr als natürliche Konsequenz. Mhm. Das finde ich schon spannend. Ja. Jetzt habe ich noch eine Schlussfrage. Typisch für die Arbeit von Anna Fibrock sind gelegentlich vorbereitende Reisen. Also für die Hosokawa-Oper sind sie in Fukushima gewesen. Sie fahren mit Marthaler für ein Pessoa-Projekt selbstverständlich nach Lissabon. Für den Wojciech von Büchner sind sie in die hessische Provinz gereist mit ihrem Regisseur Jossi Wieler. Und in dem großen weißen Buch steht, sie arbeiten mit Marthaler zusammen und der Marthaler zeigt ihnen die Schweiz. Wie darf ich mir das vorstellen? Sie sind in Basel, auch im Leitungsteam des Theaters, mit beschäftigt und engagiert. Und dann und wann zeigt er Ihnen die Schweiz? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, naja, das war natürlich so, als ich anfing, 88, bin ich als feste Bühnenbildnerin nach Basel. Da war der Frank Baumbau, der hat den Jossi und mich geholt. Also da war dann klar, die nächsten vier, fünf Jahre können wir gemeinsam da arbeiten und richtig was ausprobieren. Und da habe ich eben dann vom Christoph Marthaler gesehen, Ankunft Badischer Bahnhof, wo es ja um die Abschiebung der Juden aus der Schweiz auch ging an dem Bahnhof. Das spielte in dem Bahnhof selber. Also durch ihn habe ich irgendwie die Schweiz oder Stegeli Abjuchhe, er hat ja ersten Projekte, die ich von ihm gesehen habe, wo ich noch nicht mitgemacht habe, ging um die Schweiz. Und dann haben wir zwei Affäre Rüdel-Lossin gemacht, das war ein ganz anderes Stück, aber wir haben natürlich viele Sachen, Hotel Angst gemacht, Pro Helvetia, also wir haben einige Stücke gemacht, die so ein bisschen Schweiz, wo man die Schweiz kennen muss, und da haben natürlich auch viele Schweizer Musiker mitgemacht und so. Ja, da sind wir eben nach Adelboden und sonstige Orte, und dann hat mich immer mitgenommen, auch in berühmte Waldhaus, da haben wir dann auch vorbereitet, die Eröffnung vom Hamburger Schauspielhaus. Also ja, ich meine, ich war ja in Basel am Theater und er hat es mir halt gezeigt. Also er, weil er immer gern gereist ist und hat mich immer, hat das sozusagen, hat mich dann mitgenommen.